Und ich möchte heute Morgen unseren Pastor ehren. Pastor Archie, es ist ein Privileg, unter dir dienen zu dürfen. Und wir möchten dich ehren für ein offenes Ohr, für deine Zeit, für ein Invest, die du in diese Gemeinde, in uns investierst. Und das ist eine Bühne, die jahrelang gebaut wurde, die du weiterbaust mit einem Team. Und dafür ehren wir dich. Lass uns unserem Pastor mal einen Applaus geben. Wir ehren dich für deinen Dienst. Das ist super. Danke für das Privileg, heute hier stehen zu dürfen und dienen zu dürfen. Sag mal zu deinem Nachbarn, Gott möchte sein Haus erfüllen mit seiner Herrlichkeit. Mit seiner Herrlichkeit. Wer glaubt das? Als ich im Gebet war, habe ich so im Geist gespürt, Gott möchte dieses Haus erfüllen mit seiner Herrlichkeit. Und Geschwister, in den letzten Wochen waren wir hier als Team und haben etwas renoviert, unten gestrichen, ein paar coole Lichter hingestellt. Und als wir hier als Team diese Lichter aufgestellt haben, dachte ich, boah, das ist so cool, das gefällt mir so sehr. Und plötzlich spricht der Geist Gottes zu mir, mein Sohn, diese Lichter bringen aber nicht meine Herrlichkeit hervor. Und irgendwie war ich ein bisschen genervt, weil ich dachte, Gott, wir haben voll Spaß dabei und du sagst mir so, sie bringen nicht deine Herrlichkeit hervor. Wir sind unten am Streichen und beim Streichen sagt Gott zu mir, mein Sohn, der neue Anstrich ist schön, aber der neue Anstrich bringt nicht meine Herrlichkeit hervor. Und so habe ich mich in meinem Herz auf diese Suche gemacht, was bringt die Herrlichkeit Gottes in das Haus Gottes? Und die Antwort ist so simpel, dass sie mich überrascht hat. Denn wir denken immer, wir müssen irgendetwas tun oder irgendwas bewegen oder produzieren, damit das Haus Gottes von der Herrlichkeit Gottes erfüllt wird. Aber die Antwort, wie das Haus Gottes von der Herrlichkeit Gottes erfüllt wird, die Antwort bist du und ich. Okay, die Technik, klappt's? Hört ihr mich? Okay, die Antwort bist du und ich. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Wir transportieren die Herrlichkeit Gottes in das Haus Gottes. Und deswegen ist die heutige erste Frage, die ich mitgebracht habe, die erste Frage so radikal, ich stelle sie mir selber. Leben wir ein Leben in der Herrlichkeit Gottes? Leben wir täglich dieses Leben, diesen Lifestyle, dass wir leben aus und in der Herrlichkeit Gottes. Wenn wir uns Apostelgeschichte Kapitel 2 anschauen, sehen wir ja von dieser Erweckung, die dort geschieht. Wir feiern es einmal im Jahr, Pfingsten, der Geist Gottes wurde ausgegossen. Aber was geschieht dort wirklich? Menschen, die voll mit der Herrlichkeit Gottes waren, kamen zusammen. Und dieser Ort voll erfüllt mit der Herrlichkeit Gottes, weil Menschen erfüllt waren mit seiner Herrlichkeit. Und das Zusammenkommen dieser Menschen wirkte Erweckung. Und das ist das, was wir heute auch sehen, wenn Erweckung ausbricht, ist es nicht so, dass irgendein Prediger eine tolle Predigt raushaut oder dass das Lobpreisteam richtig sich Mühe gegeben hat, sondern es sind hungrige Menschen, die nach der Herrlichkeit Gottes dürsten und sie kommen zusammen und in diesem Zustand wirkt der Geist Gottes Zeichen und Wunder, weil das Haus Gottes erfüllt wird mit seiner Herrlichkeit. Die zweite Frage, die ich heute mitgebracht habe, lautet, wo können wir die Herrlichkeit Gottes sehen und wie können wir in der Herrlichkeit Gottes leben? Und ich glaube, ich darf hier nicht mehr hingehen. Okay, ich mache jetzt mal so hier, okay. Wo ist es? Wo ist dieser Ort? Wo ist dieser Ort, wo wir hingehen können und dort sehen wir und spüren wir die Herrlichkeit Gottes? Es wäre so schön, als Prediger dort so eine Antwort zu haben, wo man sagt, da kannst du hingehen und dann bist du in der Herrlichkeit Gottes. Aber auch diese Antwort ist simpel, Geschwister. Die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben beginnt mit einer Offenbarung von Gott. Und wir lesen in dem ersten Brief von Johannes, 1. Johannes 1, Vers 1 bis 4, dass Johannes schreibt, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was wir mit unseren Händen betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesus Christus. Und die schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Johannes beginnt seinen Brief hier mit den Worten, wir haben gesehen, wir haben gehört, unsere Hände haben etwas betastet. Und es war nicht irgendwas, es war das Wort des Lebens. Und es ist uns erschienen. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich diese Bibelstelle gelesen habe, hatte ich schon mal in meinem Leben diese Offenbarung von Jesus? Können wir sagen, unsere Hände haben betastet, unsere Augen haben gesehen, wir haben gespürt und gefühlt, dort ist jemand, der unser Leben verändern kann. Haben wir ganz persönlich eine tiefe Begegnung mit Jesus in unserem Leben gehabt? Und die meisten hier in dem Saal, die könnten meine Eltern sein. Großeltern sehe ich nicht, aber nur Eltern. Und diese Frage selbstkritisch zu stellen, wenn man schon jahrelang Christ ist und das Christenleben eigentlich so lebt, sich selbstkritisch diese Frage zu stellen, hatte ich eigentlich schon mal in meinem Leben eine ganz persönliche Begegnung mit Jesus, ist einer der wichtigsten Fragen in unserem Leben. Weil, Geschwister, wir hören bei ERF Mensch Gott, ein super Format auf YouTube, dass Gott Menschen begegnet, irgendjemand im Drogenkartell in irgendeinem anderen Land, schwer kriminell, und Gott begegnet ihm übernatürlich, und wir hören das und wir sind so erfüllt davon. Oder wir hören, wie Menschen hier vorne auf der Bühne stehen und sie sagen, boah, Gott ist mir begegnet, mein Leben hat sich verändert, alles ist anders geworden in meinem Leben. Wir hören das und wir sagen, boah, ist das eine starke Offenbarung. Wir nehmen diese Offenbarung anderer Menschen, wir nehmen diese Herrlichkeit anderer Menschen. Wir sagen, das möchten wir auch in unserem Leben. Und dann geben wir unser Leben Jesus und sagen, aufgrund der Offenbarung des anderen will ich auch diesen Jesus nachfolgen, will auch mit ihm leben. Und wir spüren, okay, die Menschen, diese Offenbarung, diese Begegnung mit Jesus hatten in ihrem Leben, die sind meistens diese Überflieger. Radikale Schritte, Visionäre, Menschen, die nach vorne gehen. Und wir schauen auf sie und sagen, boah, wie stark. Und ich würde auch gern so leben wie diese Person. Wir versuchen es aus eigener Kraft. Wir versuchen reinzugehen und sagen, wir gehalten die Gebote Gottes. Wir gehen Sonntagmorgens zum Gottesdienst. Wenn wir richtig krass drauf sind, gehen wir sogar Montagmorgens zum Frühgebet. Wir versuchen auch eine Vision zu erarbeiten. Wir versuchen auch eine Berufung zu finden. Wir wollen auch das Wort Gottes verkündigen. Wir wollen das genauso machen wie die anderen. Aber das Problem ist, die Essenz, das Fundament der anderen ist die Offenbarung, die sie von Jesus hatten in ihrem Leben. Das heißt, wir gehen dort herein und wir versuchen etwas zu tun, was Menschen tun, die eine Begegnung mit Jesus hatten. Und aufgrund ihrer Begegnung sind wir so motiviert, das Gleiche zu tun. Und ich glaube, das ist das Problem im Haus Gottes. Das ist eine radikale Aussage, aber ich glaube, das ist einer der Probleme im Haus Gottes. Menschen sind motiviert von Gott. Sie hören motivierte Gastsprecher, sie hören motivierte Predigten. Wir haben schöne und krasse Gefühle in der Worship-Zeit. Der Pastor hat mal so richtig gut gepredigt wieder. Wir sind so motiviert. Und dann sind wir so motiviert, dass wir reingehen wollen, mitgehen wollen, mitmachen wollen. Aber das Fundament, die Essenz, dass wir persönlich diesen Gott gesehen, gespürt und gehört haben, dass wir von ihm empfangen haben, dass wir gesagt haben, Gott, du gibst mir das in meinem Herzen, dort hereinzugehen, das fehlt so oft. Und so sehen wir es, dass Menschen 3 Monate lang oder 4 Monate lang in einer Gemeinde mitdienen, mit am Start sind, motiviert sind, und irgendwann bricht diese Motivationsepoche ein und wir sehen sie nicht mehr. Sind weg. Keine Lust, keine Motivation mehr. Und dann kommt eine Konferenz, dann kommt ein Gastsprecher, sie sind wieder da und wir sind wieder motiviert, weil wir hören von Offenbarungen, wir hören von Gott, wir merken, Gott wirkt und wir sind motiviert, wir gehen wieder voll rein und wir stützen den Pastor, wir stützen die Familie des Pastors, weil wir so motiviert sind. Und dann kommt der erste Sturm, das erste Problem und wir haben wieder keine Lust und es bricht wieder weg. Weil das Fundament fehlt, dass wir das, was wir tun, von Gott gesehen haben. Jesus sagt im Johannes Kapitel 5, ich tue nur das. Er sagt nicht, ich tue oft das oder ab und zu mal das. Jesus sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Und Geschwister, wir müssen uns diese Frage heute Morgen selbstkritisch stellen, egal wie lange du und ich schon Christen sind. Du bist schon 100% länger Christ als ich. Hatten wir schon mal eine tiefe Begegnung mit Jesus? Haben wir schon mal gesehen und gespürt, wer er ist, was er für unser Leben getan hat? Haben wir schon mal seine Güte, Treue und Gnade geschmeckt? Hat er schon unser Leben verändert? Oder wurde unser Leben berieselt aufgrund der Offenbarung unseres Nachbarn? Geschwister, wo ist das Problem? Warum haben wir einen Mangel in Deutschland von Christen, die durch und in einer Offenbarung leben? Weil wir schlichtweg oft keine Zeit mehr haben dafür. Wir haben keine Zeit mehr dafür, Gott zu suchen. Wir haben gar keine Zeit mehr, diese Stunden des Gebets in Kauf zu nehmen, diese Stunden der Suche nach Gott und seiner Herrlichkeit. Wir haben gar keine Zeit mehr dafür, uns Zeit zu nehmen, zu sagen, Gott, wo bist du? Wir wollen dich sehen. Wie David sagt, in meiner Not schrie ich zu Gott und er begegnete mir. Wann war das letzte Mal, dass wir geschrien haben zu Gott? Wann war das letzte Mal, wo wir wirklich Stunden des Gebets in Kauf genommen haben, um diesen Gott zu sehen, um seine Herrlichkeit zu sehen, um sein Sein zu sehen? Wir leben eine christliche Kultur, dass wir eine Person dafür anstellen und die Person darf dann für uns Gott suchen. Die Person hat das Privileg, dann einfach Gott zu suchen und uns die Offenbarungen mitzuteilen, die sie von Gott empfangen hat. Aber Geschwister, unser Pastor ist nicht unser Offenbarungsmaker. Unser Pastor ist nicht dazu angestellt, für uns die Offenbarungen rauszukramen. Gott möchte dir ganz persönlich begegnen, nicht nur unserem Pastor. Amen. Gott möchte dir ganz individuell persönlich begegnen. Und ich glaube, Gott sucht danach nach Menschen, die ihn suchen. Gottes Herz schreit danach nach Menschen, die ihn suchen. Nach Menschen, die ihre Knie beugen und sagen, Gott, du bist die Anlaufstelle meiner Probleme. Du bist die Anlaufstelle in meinen Nöten. Du bist die Anlaufstelle in den Zukunftsfragen meines Lebens. Du bist die Anlaufstelle, wenn es darum geht, was dran ist für mein Leben. Du bist es, Gott. Ich schreie zu dir und ich höre von dir. Vielleicht sitzt du heute hier und du sagst, ja, aber das ist mir ein bisschen zu charismatisch. Mir wird Jesus ja nicht so persönlich begegnen. Aber Gottes Herz schreit danach. Sein Sohn musste dafür sterben und auferstehen am dritten Tag, damit die Verbindung zu ihm hergestellt ist. Warum? Damit er uns begegnen kann. Im Amos 5 lesen wir, mein Volk, macht euch bereit, euren Gott zu begegnen. Und Geschwister, der Schlüssel, wie das Haus Gottes erfüllt werden kann mit der Herrlichkeit Gottes, ist, wenn wir Menschen sind, die nach einer Offenbarung von Jesus in sich in unserem Herzen sehen. Warum? Lass uns Hebräer Kapitel 1 lesen. Ich höre mich doppelt schon etwas länger, es tut richtig weh im Ohr. Genau, ich mache die Kanzel wieder mal gerade. Wir lesen im Hebräer 1, danke, Hebräer 1, Vers 2b, ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem, durch ihn hat er auch die Welten erschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und er trägt alle Dinge durch das Wort in seiner Kraft. Er hat, nachdem er sich die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Jesus selbst ist der Ausdruck der Herrlichkeit aus dem Himmel. Das heißt, wenn wir Jesus sehen, sehen wir seine Herrlichkeit. Und was geschieht? Diese Herrlichkeit, wenn wir ihn sehen, erfüllt unser Leben. Wir erwarten so oft, dass der eine Gottesdienst unser Leben erfüllt. Wir erwarten so oft, dass diese eine Konferenz unser Leben erfüllt. Wir erwarten dieses Gebet von diesem einen Mann und Frau Gottes. Wenn sie für uns beten, dann ist unser Leben erfüllt. Aber wisst ihr, wenn unser Leben erfüllt ist von der Herrlichkeit Gottes, wenn wir unsere Knie beugen und Gott suchen und ihn sehen. Und wenn wir ihn sehen, seine Herrlichkeit, dann wird diese Herrlichkeit unser Leben erfüllen. Und Geschwister, es ist wirklich so, wenn wir dann sonntags morgens zusammenkommen, aus diesem Ort der Begegnung mit Jesus, und wir kommen hier zusammen, gefüllt von der Herrlichkeit Gottes, wird es ein Ort der Herrlichkeit Gottes. Wir werden uns hier anstecken mit der Herrlichkeit. Es werden Menschen kommen, die werden zerbrochen sein. Sie werden gebrochen sein. Sie wissen nicht weiter. Aber hier ist ein Haufen von Menschen, die aus ihrem Zuhause hierher gekommen sind, wie kleine Ameisen. Und sie kommen aus der Herrlichkeit. Das ist die dritte Frage, die ich heute mitgebracht habe. Wo finden wir die Herrlichkeit Gottes? Wo ist der Ort? Außerhalb der Offenbarung. Und die Antwort lesen wir in Matthäus Kapitel 6. Matthäus Kapitel 6, ab Vers 6. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und dreimal betont Matthäus hier, dass Gott in der Verborgenheit ist und in diese Verborgenheit sieht. Und ich habe mir die Frage gestellt, wenn Gott in diese Verborgenheit in unserem Leben hineinsehen kann, was sieht er aktuell? Was sieht er in deiner und in meiner Verborgenheit? Es gibt zwei Optionen. Entweder sieht Gott uns in dieser Verborgenheit, wie wir nach ihm schreien, und er wird uns begegnen, weil er dort ist. Oder er sieht unsere verborgenen Sünden, die keiner sieht, aber sie ist in der Verborgenheit. Aber was ist das Problem? In beiden Fällen sieht Gott in die Verborgenheit. Letztes Jahr war die Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht, oder? War das nicht so? Ich habe eine Predigt rausgehauen, das kann gut oder schlecht sein. Das kann zum Vorteil werden, das kann auch negativ sein. Wo sieht Gott uns? Wo sieht er uns denn aktuell? Was ist in unserer Verborgenheit? Geschwister, diese Zeiten des Kämmerleins, der Verborgenheit, wo uns keiner sieht, das sind die Zeiten, wo wir Gott sehen, weil er uns dort sieht. Weil er dort ist. Matthäus sagt, er ist dort. Und ich mache die Reihenfolge andersrum, aber der erste Punkt ist, wo wir die Herrlichkeit Gottes erleben werden, ist in dieser Verborgenheit im Kämmerlein deines Zuhause. Es ist das Kämmerlein, wo wir ganz alleine mit ihm sind. Ich habe sehr, sehr jung geheiratet, weil ich bin glücklich verheiratet. Genau, wir haben sehr jung geheiratet und wir hatten direkt zu Beginn eine Dreiraumwohnung. Klingt spannend, aber es war in Dresden in so einem Plattenbau, also war nicht die schönste Gegend. Und das war am 6. Stock ohne Fahrstuhl, wir hatten Dreiraumwohnung, war echt mega cool. Und ich habe gedacht, okay, aus dem 3. Raum mache ich mir ein Büro. Ich wüsste nicht ganz für was, ich war arbeitslos, aber ich habe mir auf jeden Fall daraus ein Büro gemacht. Dann habe ich mir ein ganz großes schwarzes Holzkreuz da reingestellt, weißt du was noch, Wiff? Und habe jeden Tag dort drinnen angefangen zu beten. Und ich habe immer, wenn ich reingegangen bin, die Tür abgeschlossen und bin auf meine Knie gegangen und habe einfach zu Gott geschrien. Es waren wirklich Minuten, es waren Stunden, es waren manchmal halbe Tage, wo ich dort drinnen war und war einfach mit Gott. Und habe diese Herrlichkeit in ihm genossen. Und es war so schön, mit ihm zu sein. Und meine Frau und ich und mein Vater sind nach Zwickau gefahren und da war ein Prophet namens Froswa Bothe. Kennt ihn jemand? Echt ein Mann Gottes. Und er war dort und er fängt an zu prophezeien in die Masse. Er sagt, du da komm mal her und du da komm mal her. Und ich dachte, boah, ich will auch so eine Prophetie. Ich wusste nicht ganz, wo es hingeht in meinem Leben. Ich war einmal nur jung verheiratet, keine Ausbildung, wusste eigentlich gar nicht so richtig weiter. Und ich dachte mir, boah, der müsste für mich auch mal beten. Und er hat gefühlt für jeden gebetet, außer für mich. Und am Ende des Gottesdienstes renne ich zu ihm und ich sage, bitte, Pastor Froswa, bete für mich. Und er hat so einen süddeutschen Akzent und sagte, ja, warte mal deine Frau erst mal. Und er fängt an zu prophezeien über meine Frau. Und ich stehe daneben dran und er fängt an, du wirst Massen von Menschen in Anbetung führen. Und er wusste nicht mal, dass sie Lobpreis macht. Und ich sehe eine Berufung der Anbetung. Und ich sehe, dass du Menschen in Anbetung führen wirst und die Herrlichkeit Gottes wird kommen. Und ich dachte mir so, oh, wow, 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 wenn er schon für sie so prophezeit. Was kommt denn gleich? Und ich habe voller Erwartung, Geschwister. Ich dachte, jetzt kommt dieser eine Mann Gottes und das Wort Gottes wird mein Leben verändern. Und er guckt mich an und sagt, ich sehe, Gott liebt es, wenn du deine Tür abschließt. Und ich sage, okay. Ich dachte, das ist jetzt der Anfang des Satzes. Und er sagt in seinem südafrikanischen Akzent, mehr habe ich nicht von Gott bekommen. Gott sagt, geh. Und er liebt es, wenn er eine Tür abschließt. Und was er nicht wusste, was eigentlich keiner wusste, nur meine Ehefrau, wenn ich beten gehe, schließe ich meine Tür ab. Wenn ich diese Zeit mit Gott verbringe, schließe ich meine Tür ab, weil es ein verborgener Ort von Gott und mir ist. Und ich wusste, okay, das ist das, was Gott will. Und Geschwister, ich habe in diesem Raum weitergebetet, was das Zeug hält. Und ich sage euch, dieser Raum war erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Und in diesem Raum haben wir einen Hauskreis gegründet. Meine zwei besten Freunde. Und aus diesem Hauskreis ist die Family Church Radebeul entstanden. Erzgebirge, Nürnberg. Und ich stehe wieder in einer Family Church. Und es ist wunderbar. Aus diesem Raum ist eine ganze Gemeinde entstanden, wo wir Zeichen und Wunder erleben durften. Es war aus diesem Raum da oben. Und ich bin so begeistert, was Gott tun kann, wenn wir einfach unsere Tür abschließen und seine Herrlichkeit suchen. Wie sieht aktuell dein Kämmerlein aus? Der Ort der Verborgenheit. Der Ort, den keiner sieht, den Ort, den keiner spürt, den Ort, den keiner hört, außer Gott und du ganz alleine. Geschwister, wir wollen Erweckung, wir wollen die Geistesgaben, wir wollen die Herrlichkeit Gottes im Haus Gottes, aber wir sind nicht bereit, unser Kämmerlein zu pflegen. Ich bin nicht bereit, mein Kämmerlein zu pflegen. Wir wollen, dass Neuwied erweckt wird, dass die Bude voll wird, dass Kranke reinkommen und geheilt werden. Wir sind aber oft nicht bereit, eine Stunde in der Herrlichkeit Gottes zu verbringen. Und Matthäus geht weiter und sagt, wenn ihr fastet und betet, wir lesen Vers 18, damit ihr nicht von den Leuten, damit es nicht von den Leuten bemerkt wird, wenn du fastest, sondern von deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und ein Vater, der in die Verborgenheit sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Matthäus sagt hier, der nächste Schritt, wie wir die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben sehen, ist, wenn wir fasten. Wann habe ich das letzte Mal in unserem Leben, wann haben wir das letzte Mal gefastet? Dann haben wir gesagt, Gott, hey, wir verzichten auf Essen, ganz radikal sogar auf Trinken. Wir lehren uns selbst und wir konzentrieren uns mit unserem gesamten Leben, mit unserem gesamten Dasein, konzentrieren wir uns nur auf deine Herrlichkeit. Wisst ihr, Geschwister, wann Beten und Fasten eine Möglichkeit wird? Wenn wir es als Lösung unserer Probleme sehen. Unser Kämmerlein wird dann das Kämmerlein, wenn wir Probleme haben, wir wissen, wir brauchen jetzt das Kämmerlein. Fasten wird dann Fasten, wenn wir wissen, es geht unserem Leben oft nicht weiter und jetzt müssen wir fasten. Gebet wird dann Gebet, wenn jemand krank ist und wir wissen, jetzt geht nur noch Gebet. Gebet geht dann, wenn das Auto kaputt ist und die Bank sagt Nein zum Kredit, dann geht nur noch Gebet. Fasten geht dann, wenn wir wissen, jetzt geht gar nichts mehr. Dann leeren wir unseren Magen und dann geht's voll los. Geschwister, Gebet und Fasten ist kein Erfolgsrezept. Gebet und Fasten ist das Leben eines normalen Christen in der Herrlichkeit des Vaters. Und das ist der Punkt, Geschwister, wir verlieren immer mehr an diese christlichen Kultur in Deutschland, weil wir denken, die erweckten Gottesdienste sind erweckte Gottesdienste, weil vielleicht ein paar Lichter dastehen. Die erweckten Gottesdienste sind erweckte Gottesdienste, weil Menschen aus ihrem Kämmerlein zum Gottesdienst kommen. Weil Menschen aus ihrer Zeit des Fastens in den Gottesdienst kommen. Und der dritte Punkt, den Matthäus hier sagt, ein bisschen unkonventionell für Deutschland, aber es ist ein Fakt. Matthäus sagt, im Geben ist der Vater und er sieht ins Verborgene. Und wir lesen hier, wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergeben. Wir wollen die Herrlichkeit Gottes. Wir wollen Zeichen und Wunder. Wir wollen die Bude voll haben. Wir wollen noch 5 Pastoren anstellen. Wir wollen das alles. Aber nicht mit unseren Finanzen. Da hört der Spaß auf. Da hat der Spaß ein völliges Ende. Wir wollen alles. Wir wollen die Herrlichkeit Gottes im Saal. Aber wenn ich dafür fasten müsste, dann ist es ein bisschen viel verlangt. Mein Pastor Kelly hat mal so ein Bild gezeigt bei einer Predigt, wie ein neuer Christ getauft wird und er hält sein Portemonnaie übers Wasser. Und hat er gesagt, seht ihr, das Portemonnaie wird nicht mit eingetaucht. Das ist eine harte Sache. Geschwister, wir wollen so viel, wir wollen, dass Gott wirkt, aber nicht, wenn wir etwas dafür geben müssen mit unseren Finanzen. Und das ist die Frage, die ich heute stelle. Ich sage nicht, dass Gott sich dir offenbaren wird, wenn du gibst. Wir haben nicht das amerikanische Prosperity Gospel heute hier, ja? Aber die Frage ist wirklich die, wann haben wir das letzte Mal ins Reich Gottes investiert? Wann haben wir das letzte Mal gesagt, Gott, wir investieren mit unseren Finanzen in dein Reich? Und wir reden nicht vom Zehnten, Geschwister. Das muss das Basic sein. Wir reden von darüber hinaus. Wann haben wir das letzte Mal gesagt, wir investieren in dein Reich, Gott? Wann war das letzte Mal? Die Herrlichkeit Gottes im Haus Gottes hat so viele Faktoren. Aber der Faktor 1 ist, dass es mit uns beginnt. Dass es mit dir beginnt, dass es mit mir beginnt. Wir sind die Träger der Herrlichkeit Gottes. Und wenn wir wollen, dass das Haus Gottes von der Herrlichkeit erfüllt wird, dann beginnt es mit unserem Leben, Geschwister. Neuwied wird nicht erweckt, wenn die Bude hier brennt, sondern unser Leben anfängt zu brennen für Jesus. Und dann werden Menschen hier reinkommen und sie werden erfüllt mit der Herrlichkeit Gottes, weil Christen hier sind, die die Herrlichkeit Gottes in ihrem Leben tragen. Meine Zeit läuft ab, merke ich. Das war das offizielle Zeichen. Okay. Apostelgeschichte Kapitel 2, Verse 1 und weiter. Als der Tag der Pfingst sich erfüllt hatte, waren alle einmütig beisammen. Als dann plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie ein daherfahrender, gewaltiger Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Was geschah hier? Menschen aus ihren Kämmerleinen kamen zusammen, hungrig nach Gott und sie erlebten Gott. Warum kommen wir sonntags morgens zum Gottesdienst? Was ist die Intention denn, dass wir sagen, wir stehen sonntagmorgens auf und gehen zum Gottesdienst? Das ist nicht Teil unserer christlichen Kultur. Es ist ein lebensnotwendiger Schritt, weil wir die Herrlichkeit Gottes mit anderen Menschen in unserem Leben teilen möchten. Weil wir diesen Hunger nach Jesus, Jesus zu sehen, ihn zu erleben, ihn zu schmecken, ihn zu berühren, diesen Hunger, wir möchten ihn sonntagmorgens teilen mit unseren Geschwistern. Deswegen kommen wir zum Gottesdienst. Mittwochabends die Gebetsstunde. Warum kommen wir? Weil wir nicht anders können, wie getrieben zu sein, mit unseren Geschwistern zusammenzukommen und Jesus zu sehen. Geschwister, die Frage ist nicht, wie wir weitermachen als Gemeinde, und das darf ich als Ältester predigen, wie wir weitergehen und sagen, wir renovieren noch mehr und wir tun vielleicht noch mehr Dinge strukturell verändern und irgendwie funktioniert das dann, dass der Saal sich füllt. Das ist gar nicht die Mission. Die Mission ist die, dass dieses Haus erfüllt wird mit der Herrlichkeit. Und das wird nicht passieren, wenn Pastor Archie 5 Tage mehr in der Woche predigt und betet und fastet, sondern es beginnt dann, wenn wir es tun. Was geschieht, wenn das Haus Gottes erfüllt wird mit der Herrlichkeit Gottes? Ich habe letztens schon mal ganz kurz gesagt. Vers 5. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Und als ihnen nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und sie wurden bestürzt. Denn jeder hörte sie in einer anderen Sprache reden. Dann lesen wir weiter. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen, was soll das wohl sein? Andere aber spotteten sie und sprachen, sind sie voll süßen Weines? Wir denken immer, dass Pfingsten und diese Erweckung dort voll das Highlight für alle war. Das war es nicht. Gottesfürchtige Männer, Männer, die an Gott geglaubt haben, Frauen, die an Gott geglaubt hatten, die hatten gar keinen Bock darauf, was da lief. Die wollten das gar nicht. Die sind dort hingekommen und sagten, was ist das? Das passt nicht in mein Leben, das passt nicht in meine Struktur, das passt nicht in meine Lebenspläne, was ist das? Und sie wurden bestürzt. Es waren nicht die Heiden, die bösen Leute von außen, es waren die Gläubigen. Es waren die Gläubigen, die Nein zu dem Wirken des Heiligen Geistes gesagt haben. Und das ist die Frage, die ich meinem Geist spüre schon seit einer Woche. Sind wir als Gemeinde bereit für das Wirken des Heiligen Geistes? Sind wir eigentlich ready dafür, dass die Herrlichkeit Gottes dieses Haus übernimmt und Gott hier wirken kann, wie er es möchte, weil wir gedrängt sind davon? Ist es so, wenn hier eine kranke Person reinkommt, dass sie hier geheilt wird, auch wenn es gerade in unseren Ablaufplan vielleicht nicht passt? Ist es in Ordnung, wenn der Sprecher vielleicht ein bisschen länger kurz predigt? Ist es in Ordnung, wenn der Mittagstisch vielleicht nicht um 12.30 Uhr gedeckt sein wird? Ist es in Ordnung, wenn wir mal vielleicht sogar nur erst 15 Uhr nach Hause kommen, weil wir gar nicht mehr aufgehört haben, anzubeten in der Gegenwart Gottes? Ist es möglich? Oder sind wir vielleicht, bin ich sogar vielleicht dieser eine gläubige, gottesfürchtige Mann, der sagt, oh Mann, was ist das? Das passt gar nicht in meine Wochen-KW-Planung. Das passt gar nicht da rein. Geschwister, wir wollen die Herrlichkeit Gottes, aber wollen wir auch die Auswirkungen der Herrlichkeiten Gottes? Wir wollen die Herrlichkeit Gottes im Haus Gottes, aber wollen wir auch dieses Leben dazu leben? Wollen wir das wirklich? Das ist eine Frage, die wir uns alle einzeln stellen müssen, weil ich sage euch, Gott ist bereit, das Haus zu erfüllen. Gott ist bereit, dein und mein Leben zu erfüllen. Gott ist völlig bereit. Die Frage ist nur, sind wir es? Wir müssen nicht beten und irgendwie vergeben und ein paar Dinge lösen und geistlich binden, dass hier irgendwas geschieht. Gott ist hier und er möchte viel mehr tun. Es liegt an dir und an mir. Sag mal zu deinem Nachbarn zum Schluss, du bist ein Erweckungsträger. Lass uns gemeinsam aufstehen. Preis den Herrn. Jesus. Lass unsere Hände ausstrecken zu ihm. Lass unsere Hände ausstrecken. Jesus, wir beten dich an. Wir beten dich an, König der Könige, Herr der Herrscharen. Jesus, Jesus, Herrlichkeit des Vaters. Jesus, wir beten dich an, wir beten dich an. Und ich spüre so diesen Druck, Geschwister, in meinem Herzen vom Geist Gottes, dass Gott zu seiner Gemeinde heute ruft. Erwecke nicht die Gemeinde, sondern erwecke dein Kämmerlein. Erwecke nicht die Gemeinde, erwecke dein Kämmerlein. Und wir beten, dass wir in dieser kommenden Woche, beginnend heute, ein Leben im Kämmerlein verbringen, Herr. Ein Leben im Kämmerlein mit dir, diese intime Zeit, diese tiefe Zeit, diese Zeit nur mit dir als unserem Schöpfer. Und ich möchte beten, wenn du heute hier bist und du bist vielleicht schon Jahre Christ, aber diese eine Frage lässt sich vielleicht in deinem Herzen nicht los. Hatte ich schon mal eine persönliche Begegnung mit Jesus? Bin ich schon mal diesem Jesus eigentlich begegnet oder fand ich das nur cool, was andere Menschen so erfahren haben? Ey, ich möchte dir zusprechen, Jesus möchte sich dir offenbaren. Er hält dir nichts zurück. Er meint das dir gar nicht böse und sagt dir nicht, sondern nur anderen. Er liebt dich. Gott liebt mich. Er möchte sich uns offenbaren. Sein Herz ist offen. Nur es ist eine Zeit, die jetzt angebrochen ist in deinem und in meinem Leben, wo wir neu danach suchen, ihn zu begegnen. Wo wir neu darin suchen, nicht unsere Probleme ihm zu bringen, nicht unsere Nöte, nicht was wir alles bräuchten oder wie wir ihm dankbar sind, sondern es beginnt jetzt die Zeit, wo wir ihn suchen, weil er Gott ist, weil er einfach er ist, weil er herrlich ist, weil er majestätisch ist. Geschwister, warum bauen wir Gemeinde? Nicht, weil es eine coole Sache ist, nicht, weil der BFB einen weiteren Standort gebraucht hat, sondern weil Gott so gut ist, dass wir gar nicht anders können, wie ihm sein Haus zu bauen. Wir können gar nicht anders. Ich würde so gerne einen Gebetsaufruf machen. Ich kriege von Pastor Archie so oft Ärger, dass ich das nicht mache. Aber ich spüre so krass, es ist, vielleicht macht er, ich spüre, es ist nicht dran. Ich will dich einfach entlassen mit diesen drei Fragen. Hatte ich schon mal eine Offenbarung von Jesus? Wie sieht das Kämmerlein aus? Wie sieht das Thema Fasten aus? Wie sehen unsere Finanzen aus? Darf man fast gar nicht so ansprechen. Und sind wir bereit, Erweckung im Haus Gottes zuzulassen? Denn Gott ist bereit. Amen. Danke euch.